Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, von unserem auferstandenen Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. In den letzten Wochen sind wir oft dem Judas hinterhergetapst und haben ihn beobachtet auf seinem Weg mit Jesus, um für unseren Weg mit unserem Herrn daraus zu lernen. Das letzte Mal am Gründonnerstag und dann am Karfreitag. 6-mal haben wir mittlerweile dorthin geschaut. Und heute schließen wir diese Reihe ab mit der 7. und letzten Etappe, der 7. und letzten Stelle, an der Judas Iskariot im Neuen Testament in der Bibel vorkommt. So steht geschrieben in der Apostelgeschichte im 1. Kapitel. Und in diesen Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern. Es war aber eine Menge beisammen von etwa 120, und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat, über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen nahmen. Denn er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Es steht aber geschrieben im Buch der Psalmen: Sein Amt empfange ein anderer. So muss nun einer von den Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, seit seiner Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten 2 auf, Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias, und beteten und sprachen: Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, dass er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an seinen Ort zu gehen. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde hinzugezählt zu den 11 Aposteln. Wir beten: Herr, unser Gott, segne uns auch an diesem 2. Ostertag das Hören auf dein Wort. Amen. Liebe Geschwister, im alten Israel und damit in der ganzen Bibel hat es eine besondere Bewandtnis mit der Zahl 12. An vielen Stellen taucht sie auf und sie steht immer für das Ganze, für das Vollkommene. 12 Monate hat ein Jahr. 12 Stunden hat ein Tag und 12 weitere die Nacht im alten Israel. 12 Söhne hatte Jakob. 12 Stämme hat daher das Volk Israel. Und 12 Edelsteine zierten deshalb das Brustschild des hohen Priesters im Tempel in Jerusalem. Und in der Offenbarung des Johannes lesen wir: 12 Tore hat die himmlische Stadt, das neue Jerusalem. Jesus wählt deshalb auch 12 Apostel, um deutlich zu machen, es ging und geht ums Ganze. Es ging und geht um jeden und jede Einzelne. Es ging und geht vollkommen um alle. Und wenn aus diesen 12 bei 11 einer raus ist, wie Judas, von dem hier letztmalig im Neuen Testament die Rede ist, wenn bei 11 einer raus ist, dann muss nachgewählt und 11 wieder einer hinzugezählt werden, damit es wieder 12 sind. Gott hatte es angekündigt, so soll es sein, und als 120 Gläubige versammelt sind, 120 nach Adam Riese, 10 mal 12, da wird ohne Zögern gehandelt und gebetet und das Los geworfen. Und so tritt Matthias schließlich an Judas Stelle. Warum geschieht das? Oder besser gesagt, wozu geschieht es? Sicher nicht, um die Schmach des verloren gegangenen Judas irgendwie auszuwetzen. Auch nicht, um an dem großen Netz der Apostel das Loch zu flicken, dass es nicht auffällt vor aller Welt und alle sagen, ah, guck mal, 1, 2, 3, 4, 11, 12, sind alle noch da, ist alles gut. Nein. Es werden auch nicht 12 wieder sein, nur um alte Traditionen zu wahren und gewiss auch nicht, um Hierarchien zu festigen oder um eine Amtskirche zu gründen und einzuführen. Was sollte Gott an all dem für ein ehrliches Interesse haben? Weshalb sollte er sich damit aufhalten? Er hat doch große Ziele und genau dafür braucht er die 12 und alle seine Jüngerinnen und Jünger bis heute. Was sollte geschehen? Damals nach Ostern? Was soll geschehen? Jetzt nach Ostern? Die Botschaft von Jesu Auferstehung und seinem Sieg, sie soll in die Welt. Das neue Leben, das er bringt, soll Menschen geschenkt werden. Gestern, heute und zu allen Zeiten. Und dazu braucht es, wir lesen es hier, erstens 12. Das bedeutet auf dem Hintergrund, den die Zahl mitbringt, alle sollen erreicht werden. Und damit das geschehen kann, braucht es eine vollkommene Vielfalt unter den Botschaftern. Denn so unterschiedlich wie Menschen sind, so verschieden sind Gottes Wege mit uns. Was den einen erreicht, dafür hat die andere keine Antenne. Was die eine berührt, das lässt den anderen völlig kalt. Deshalb braucht es nicht nur ein paar wenige Gaben, sondern vielfältige Gaben. Und Gottes Geist schenkt sie. Und sie alle sollen zum Einsatz kommen in seinem Reich. Sie wollen nicht beschnitten, kanalisiert, bewertet und klug eingeordnet werden, diese Gaben, sondern es gilt, sie zu düngen, es gilt, sie zu wässern. Sie sollen wachsen und blühen und reichlich Frucht bringen. Auch deine und meine Gaben zum Bau des Reiches Gottes. Das soll geschehen in der einen Christenheit mit ihren vielen unterschiedlichen Konfessionen. Für die eine Menschheit mit ihren vielen unterschiedlichen Völkern. 12, das heißt alle, wirklich alle sollen erreicht werden. Und wie? Das ist das Zweite, was wir hier hören. Dienend. Das ist hier in Apostelgeschichte 1 gleich zweimal gesagt. Es geht um einen Dienst, zu dem hier gerufen wird. Das Wort Dienst bringt zum Ausdruck, Menschen soll geholfen werden. Ihnen soll wohlgetan werden. Und weil Jesus das auf so einzigartige Weise tat und tut, sollen alle, die nun fortan an diesem Dienst mitwirken, bei ihm in die Schule gegangen sein. Es gilt, sich beim Sohn Gottes selbst abzugucken und abzulauschen, wie er spricht und wie er handelt. Es werden also aufmerksame Leute gesucht. Es werden treue Leute gesucht. Und der himmlische Vater will sie gebrauchen, um die Botschaft von seinem Heil lebendig in die Welt zu tragen. Alle, die dabei helfen, sollen Gottes auferstandenem Sohn ihre Hände, ihre Füße, ihre Augen, ihre Ohren, ihre Münder leihen im Dienst für andere. Also jedes Mal fragen in Situationen, in die wir geraten, was würde Jesus jetzt tun? Was wäre von ihm her gut für den oder die, die da gerade vor mir stehen? Was würde Jesus jetzt sagen? Welches Wort gibt er mir jetzt vielleicht in meinen Sinn, in mein Herz und auf meine Zunge, das dem anderen hilft ihn stärkt, ihn stützt, ihn tröstet auf seinem Weg. Und dann, angeleitet von den entdeckten Antworten, die Gottes Geist uns schenkt, seine Liebe in die Welt tragen. Zu allen. 12. Dienend. Und, das ist das Dritte, vor allem auch so, dass die Botschaft der Botschaften dabei nicht verschwiegen wird, sondern ankommt. Die, die sich aufmachen sollen, drittens immer und in jedem Fall auch eins sein, nämlich Zeugen der Auferstehung. Zeugen der Auferstehung. Es geht nicht um einen allgemeinen Religionsbrei, der angerührt, gekocht und dann ausgeteilt werden soll. Vielleicht zuerst ganz süß, wie der schmeckt und durchaus verlockend, aber am Ende wenig nahrhaft. Gott geht es um mehr. Gott geht es um Lebensbrot. Es geht um etwas Einmaliges, das nur bei seinem Sohn Jesus Christus zu finden ist. Es geht um eine Beziehung zum lebendigen Gott und Vater, die nicht bloß wie eine Krücke irgendwie durch diese Zeit hilft, sondern die uns und jeden anderen Menschen, der zum Glauben findet, hier und jetzt in eine neue, in eine niemals endende ewige Wirklichkeit hineinholt und hineinstellt. Es geht in allem Dienst an allen Menschen um eine Botschaft. Jesus, der Sohn Gottes, der für uns und für unsere Schuld ans Kreuz ging und starb, er ist auferstanden, er lebt. Du darfst, du sollst mit ihm rechnen. Er regiert. Er hat den Sieg über die Finsternis und den Tod errungen, so dunkel es um uns bisweilen auch sein mag. Und bei ihm finden wir Vergebung, Heil, Rettung und wahres, echtes Leben in Fülle. Gesucht sind also nach Ostern freundliche Wegweiser und Wegbegleiter, die gerade das, gerade diesen Kern in keinem Fall verschweigen, sondern dazu stehen und zuversichtlich hoffnungsvolle Zeugen der Auferstehung sind. Solche, die das dienend tun, helfend, andere in Liebe und Geduld zu Jesus zu führen, auf den einen Weg zum Leben, auf den einen Weg hin zur himmlischen Stadt mit den 12 Toren. Es braucht viele Helferinnen und Helfer. Es braucht eine komplette Zahl. Es braucht sie alle, damit jeder und jede erreicht wird. Es braucht auch dich und mich mit unseren Gaben, die Gott uns gibt. Und frag jetzt nicht danach, ob deine Gaben, wie du sie siehst, groß sind oder klein sind. Das tut überhaupt nichts zur Sache. Du hast welche von Gott bekommen. Du, einmalige Gaben. Und du sollst sie und darfst sie für ihn gebrauchen. In deinem Leben vollkommen unspektakulär. Aber fällst du aus an deinem Platz? Wie viele Menschen werden dann nur schwer oder gar nicht erreicht von Gottes froher Botschaft. Darum gebrauche deine Gaben dort, wo du bist, so gut du es kannst, zum Dienst für deinen Herrn. Und denk mal an den Matthias. Den hat Gott damals zu solch einem Menschen werden lassen. Weißt du irgendwas über den Matthias? Kram mal in deinem Hinterkopf, denk mal nach, hast du da vielleicht irgendeine Bibelstelle vergessen, irgendeine großartige Geschichte von Matthias, der dieses und jenes tat? Dir fällt nichts ein? Ist nicht schlimm, mir auch nicht. Niemand weiß wirklich irgendwas Genaues von diesem Menschen. Nur, dass er zur Zahl der 11 als 12. durch das Los hinzugezählt wurde. Wenn also dein und mein Name in 100 Jahren auch niemand mehr weiß oder jemand liest ihn auf unserem Grabstein und sagt, komischer Name, wer war das? Und keiner kann Auskunft geben, dann ist das gar nicht schlimm. Solange alle immer noch etwas von Jesus wissen und ihn dann trotzdem erfahren und von ihm hören, reicht das völlig aus. Also nochmal, es braucht 12. Gott will auch dich gebrauchen, für die Menschen an deiner Seite, für deine Freundin, für deine Arbeitskollegen, für deine Verwandtschaft, für die knöterige Tante, mit der sonst niemand mehr Kontakt hat, weil sie alle schon 1000 Mal vor den Kopf gestoßen hat. Gott nutzt dich. Und damit wir das wirklich verstehen, dass er alle seine Kinder gebrauchen kann, auf je ihre Weise seine dienenden Zeugen zu sein, erzähle ich uns zum Schluss noch kurz von Erna. Genaues, zumindest bisher auch noch unbekannt. Ich forsche gerade, wie diese Frau hieß und ob es noch mehr von ihr zu sagen gibt. Aber das, was ich jetzt sage, ist verbürgt, haben Menschen so mit ihr erlebt. Erna leitete den Hof. Ihren Mann hatte der Blitz erschlagen, kurz vor dem Krieg. Jeden Sommer konnten die Kinder vom Waisenheim bei ihr für sich Kirschen pflücken, nach Herzenslust so viel sie wollten. Wöchentlich war Bibelstunde in ihrem Wohnzimmer. Jedes Haus hatte damals sein Hitlerbild, gut sichtbar aufgehängt für alle. Kamen Gäste oder Nachbarn zu Besuch, fragten manche danach, wo sie es denn aufgehängt habe. Erna führte die Besucher dann in den Schweinestall. In der Regel wurde beim Betreten des Hofes mit erhobenem Arm und einem lauten Heil Hitler gegrüßt, worauf Erna stets mit Hitler antwortete. Bei verwunderten Rückfragen teilte sie lakonisch fest mit, das Heil kommt nicht von Adolf Hitler. Das Heil kommt von den Juden. Erna, gib bloß Acht, war der Kommentar. Du kommst dafür noch ins Gefängnis, schüttelten etliche Nachbarn bedenklich den Kopf. Im Gefängnis ist Jesus auch, war ihre Reaktion darauf. Was für ein kreativ mutiges Zeugnis für einen lebendigen Herrn an ihrem Ort. Gott schenke auch uns immer wieder solche dienenden, klaren Wegweiser in unserem Leben, die uns stets aufs Neue zu Christus und seinem Heil weisen. Und er mache auch uns selbst durch seinen Geist zu solchen schlichten Zeugen, damit am Ende alle erreicht werden. Die volle 12. Amen.